Dieser Vers wurde von jemandem gesagt, der Probleme hatte, der in Nöten war. Dem es vielleicht ging wie demjenigen, von dem das Lied handelt, was ich singen möchte. Es ist ein Gospel. Da ist jemand in großen Nöten und weiß nicht ein, nicht aus. Das Lied heißt, Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home. Das heißt zu Deutsch, manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind, weit weg von zu Hause. Also ich kenne das, dass ich auch, wenn ich mit ganz netten Menschen zusammen bin, kann es trotzdem sein, dass ich manchmal nicht zu Hause bin, dass ich irgendwo abwesend bin oder dass ich einsam bin. Und dann denke ich manchmal zu spät dran. Das heißt, nein, zu spät gibt es nicht, aber es wäre schön, wenn es manchmal eher wäre, dass es die Möglichkeit des Gebetes gibt und die Möglichkeit des Austausches mit dem anderen. Dass man einfach mal sagen kann, du, mir geht's einfach jetzt nicht gut. Können wir mal zusammen reden oder vielleicht sogar zusammen beten? Sometimes I feel like a motherless child. Für alle die, die im Moment einsam sind.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, from my home, a long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Alone. My home, a long way from home. True believer, true believer, a long
achtsam sein, manchmal mit niemandem reden können, alles für sich behalten zu müssen, ist manchmal nicht einfach. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, in dieser Zeit mal über die Dinge zu reden, die Sie bewegt haben oder jetzt an diesen Tagen, diesen Vormittagen und Abenden angestoßen werden. Wir haben 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zeit für Sie haben, mit denen Sie sich verabreden können, mit denen Sie über diese Dinge reden können. Ich darf jetzt nochmal Schwester Heidi Butzkamp da vorne bitten, Sie kennen sie schon, und auch Hans-Martin Richter und Hanna Backhaus und Pfarrer Reinhold Elser. Ja, das sind also die 4, zu denen Sie gern hingehen können, die Zeit für Sie haben. Und wenn Sie das in Anspruch nehmen wollen, dann gibt es am Büro eine Tafel, dort hängt ein Zettel, da kreuzt man an, mit wem man wann gerne mal über all die Dinge, die man immer schon mal sprechen wollte, jetzt reden möchte. Zu meiner Rechten also Schwester Heidi Butzkamp, schon vorgestellt vom Diakonissen Mutterhaus Eidlingen. Daneben Hanna Backhaus, Ehefrau, Mutter von 3 Kindern, Ehefrau von Arno, der heute Morgen übrigens in der Schule ist und einlädt für diese Veranstaltung, einlädt zum Glauben, einlädt zum Gespräch, ich glaube im Pahler Gymnasium. Und wir wollen auch an deinen Mann denken. In Wirklichkeit muss er nachsitzen. Das hängt mit seiner Vergangenheit irgendwie zusammen. Gestern Abend haben wir schon ein wenig darüber gehört. Dann bist du auch tätig im Frauenfrühstückstreffen und manchen Vorträgen und dann eben halt unterwegs mit deinem Mann und jetzt zur Zeit also hier in Gemünd. Wir freuen uns, dass du da bist und natürlich Arno auch. Rechts daneben Pfarrer Reinhold Elser, ein Pfarrer im Unruhestand, 25 Jahre Pfarrer in Gomaringen. Herzlich willkommen, Reinhold. Und links neben mir Hans-Martin Richter, seit 4 Tagen Mitarbeiter auf dem Schönblick für Gemeindeaufbau. Ja, also, das Angebot gilt. Herzlichen Dank. Darüber hinaus, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die mit dem orangen Namensschild. Die stehen Ihnen auch gerne zu Gesprächen zur Verfügung, hier auf dem Schönblick und abends unten in Gemünd. Ja, und jetzt wollen wir unser Liedblatt zur Hand nehmen. Und gemeinsam singen, kommt, atmet auf, und während dieses Liedes gehen so ein paar Becher durch die Reihen. Wer also gerne zu diesen Veranstaltungen finanziell etwas beitragen möchte, kann da ja etwas reintun. Sie können es aber auch ganz ungeniert an sich vorbeigehen zu lassen. Machen Sie das, wie Sie es denken. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben.
Wir singen, 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 wir Das hat das Alter so an sich, wenn man irgendwo hinkommt, dann fängt man an, die Geschichte wieder zu erleben. Und beim Schönblick, da denke ich zuerst, ich bin ja öfter gewesen, aber die eindrücklichste Aufenthalt hier auf dem Schönblick ist urlange her. Da war ich gerade im ersten Jahr Jugendpfarrer in Essen, das ist im Jahr 1967 gewesen. Also so alt bin ich, man ahnt es gar nicht. War ja im letzten Jahrtausend und mit dem Leiterkreis der Jugendarbeit in Essen, die erste Leiterfreizeit war immer so die Tagung, wo man die entscheidenden Leute zusammen hatte, so knapp 50 junge Männer, irgendwo zwischen 19 und 25 Jahre alt, das war hier auf dem Schönblick, da entsinne ich mich noch sehr intensiv, das war eine Härtetest für mich damals. Wir haben wunderbar Fußball gespielt auf irgendeinem Fußballplatz da oben. Ja, da war ich noch jung, rank und schlank und spielte immer bei der jüngeren Mannschaft. Wir teilten das so, ältere gegen jüngere. Und bei den jüngeren spielte ich immer im Tor. Und wir haben gewonnen. Und ja, ein paar Jahre später war diese gleiche Leiterfreizeit dann in Freudenstadt. Wir sind meist ins Schwabenland gegangen, weil hier ist man, es gibt einfach das Beste zu essen und so, ne? Und da lernte ich eine aufstrebende Fußballerin kennen. Und da dachte ich, sieh an, hat einen heißen Schuss, gute Taktik. Und die, es war Schwester Heidi Butzkamp. Ich kann Ihnen sagen. Meine, so an diesen Tagen könnte man ja mal ganzheitlich leben, nennt man das. Ist so, wäre ja vielleicht mal nicht schlecht, hier Frauen gegen Männer ein Fußballspiel, Schwester Heidi nichts pfeifen, sondern im Sturm. Ne? Also, das ist für allerlei gut, was man üblicherweise Diakonissen nicht so zutraut. Ja, Gebet, die Verbindung zur letzten Instanz. Bevor ich Ihnen versuche, etwas zu erklären und auch Fragen aufzunehmen, weil ich ja vermute, dass es da auch kritische Fragen oder Zweifel gibt, dass es alles nicht so glatt aufgeht, das möchte ich gerne heute besonders auch aufnehmen, in der Hoffnung, dass Sie Hilfe erfahren und sagen, diese Schwierigkeit, mit der ich bisher nicht so weitergekommen bin, da sehe ich jetzt etwas klarer und das führt mich näher hin zur Praxis. Nun geht es ja nicht darum, dass man alles irgendwie versteht und dann mit dem Kopf nickt und sagt, das ist das okay. Sondern was ich verstehe, soll dann ja auch ins Leben rein. Und wenn wir uns bemühen, in dieser Woche an den Abenden oder an den Vormittagen oder in Gesprächen Dinge zu klären, dann ja nicht nur, um theoretisch so im Kopf mal das alles sortiert zu haben, sondern dass man den Schutt, die Schuttwelle, die einen hindern, in der Praxis des Lebens vorwärts zu kommen, dass man die etwas zur Seite räumt und dann auch praktische Schritte geht. Deshalb, Sie werden sich wundern, deshalb haben wir uns das so vorgenommen in diesen Tagen, sowohl morgens wie auch abends, dass wir auch jeden Vortrag mit einer Möglichkeit zu einem ganz praktischen Schritt abschließen. Das wollen wir heute Vormittag auch so tun. Es läuft jemand von Ihnen, der sagt, ich möchte das jetzt anfangen, ich werde die Gelegenheit geben zu kommen und zu sagen, komm, ich will einfach mal ein kurzes Gebet sprechen, will das auch zu erkennen geben. Nun fange ich mit der Praxis an, weil wir dann auch mit der Praxis aufhören. Was ist mit dem Gebet in der letzten Woche, genau heute, vor einer Woche, hatte ich ein bisschen turbulente Zeit hinter mir und genau vor einer Woche hatte ich einen Vortrag zu halten in Dallas, Texas. Also Sie kennen das ja, Gott sieht alles außer Dallas und das ist, ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Nein, gibt es nicht mehr, ne? Gibt es immer noch? Ich habe das nie gesehen, muss ich eher sagen. Hier ließ man aus der Zeitung erzählen, wer GR ist und andere Schufte, die das so gibt. Jetzt muss ich also nach Dallas, war in meinem Leben noch nie in Dallas, habe auch fast nichts gesehen, weil ich aus dem Flugzeug nur ins Hotel fuhr oder auf der Straße. In Dallas ist alles nur groß. Es ist überhaupt in Texas, ist alles so groß wie die Hüte. Irgendwie ist USA ja auch alles so groß, nicht? Wenn die nach Europa gucken, finden die ja den Wurmfortsatz bei Asien schon gar nicht und Deutschland finden sie auch erst recht nicht. Aber Dallas und Texas ist alles ganz groß. Und in einem Hotel, sowas gibt es in Deutschland überhaupt nicht, da war ein Kongress von christlichen Medienleuten, also Rundfunk- und Fernsehleuten und sowas, nur aus der christlichen Szene USA, und da waren 5700 Leute zusammen. Und die waren alle in einem Hotel. So Größe, Schönblick, ne? Ich habe gar nicht gedacht, dass es solche Apparate geben kann. Nein, ich will das nicht beschreiben. War alles sehr eindrücklich und ich habe ein bisschen gezittert, weil ich da einen Vortrag in so einem internationalen Forum zu halten hatte. Und das war auch alles ganz gut und es klappte dann auch. Und hatten wir am Montagabend so spät, Jürgen Werther, Direktor des Evangeliumsrundfunks, seine Freunde waren auch da und wir hatten zusammengesessen in so einem kleinen mexikanischen Restaurant in dem Hotel und das hat nochmal so ausgetauscht, was wir miteinander tun und dann war ich schlafen gegangen und irgendwie nachts, also ich weiß auch nicht, was war, ich weiß bis heute nicht, was ich hatte, jedenfalls war mir kotzübel und es ging alles überhaupt nicht und am nächsten Mittag musste ich abreisen. Wir hatten uns verabredet, 11:30 ist das Taxi zum Flughafen bestellt, 3 Leute und wir wollten also zurückfahren und ich wusste nicht, wie ich auf meine Beine kommen sollte und immer wenn ich aufstehe, kriegte ich einen Kollaps und soff ab irgendwo und ich kam gar nicht aus meinem Bett. Ich gesagt, eigentlich müsste man einen Arzt holen, habe ich gesagt, das ist das Schlimmste, was man tut. Ich muss nach Hause, ich ins Flugzeug und nach Hause am nächsten Tag und ich hatte in Schwabenland was zu tun an dem nächsten Morgen. Die warteten auf mich, also war etwas eng gestrickt, also nur ja nicht, die machen noch irgendwas. Und dann ging ich schließlich morgens irgendwie mit meinem Gepäck in die Hotelhalle und checkte da aus und dann stehe ich da, muss man ein bisschen warten, 2, 3 vor mir. Dann komme ich noch gerade so an den Schalter und denke, versagt er das, legt ihr meinen Zettel dahin und sag ihr nur noch, dass ich jetzt wegtauchen muss. Ich dachte, wenn ich jetzt nicht gehe und hier irgendwo einen Sessel finde, liege ich hier flach. Ich konnte einfach nicht mehr, so ein Kreislaufkollaps. Und dann hängst du da rum, also wie die letzte Lusche und denkst, Kinder nochmal, du bist das Geld nicht mehr wert zur Entsorgung. Und das ist alles ganz schrecklich. Und irgendwo musst du ja raus und dann unter dem Ausland. Ne, der sagt, sollen wir einen Arzt holen oder Security? Und ich sage, überhaupt nichts, kommt schon wieder. Also die Diskrepanz im Leben zwischen dem, das hat man im Griff und das ist alles ganz toll. Und dem Augenblick, wo man sagt, ich weiß nicht mehr, wie ich den nächsten Atemzug tun soll und auf die Beine kommen soll. Das liegt hier oft alles ganz eng zusammen. Ich habe immer nur gedacht, du musst beharrlich ins Flugzeug kommen, tot oder lebendig, senkrecht oder waagrecht, ganz egal, bis du da sitzt, dann 11 Stunden bis Frankfurt und dann werden wir weitersehen. So, und dann saß ich da in der Hotel-Lounge und musste erstmal von dort aus ins Taxi kommen und dann setzt sich der Jürgen Werth so auf die Sessellehne zu mir und sagt, können wir irgendwas für dich tun? Da sage ich, das gar nicht, komm, wir gucken jetzt, dass wir wegkommen und dann ist das gut, wird schon. Ist alles nicht so schlimm, es fühlt sich nur so schlimm an. Und dann sagt er, jetzt bete ich mit dir. Und dann saßen wir dort in einer unglaublich betriebsamen Hotelhalle, wo hunderte von Menschen rumliefen und alles Mögliche los war. Und dann legte er mir die Hand auf die Schulter und betete laut mit mir. Und so mit dem niedrigen Blutdruck, den ich da gerade so hatte und dem Weggetauchten, wusste ich, wo ich wüsste, es geht mir irgendwie schlecht, aber ich bin gut dran. Bestens in seinen Händen. So, und dann war ich getrost und wackelig, wie die Knie war, bin ich ins Flugzeug gekommen, alle 2 Stunden zusammengeklappt, aber man saß ja, da fällt man nicht weit, und landete in Frankfurt, hatte genug Kräfte, meinen nächsten Dienst zu tun, und langsam kam es wieder. Ich hatte eine Woche lang, bin ich voller Staunen darüber, dass Gott einem Dinge nicht erspart, die man nicht so besonders appetitlich findet, aber dass man er zugleich eine Antwort gibt auf das Gebet, das ganz, ganz stark ist. Sehr trägt und durchbringt und in einer Maßarbeit so genau das so hinbringt, Man möchte immer mehr Spielraum haben. Nicht? Man möchte immer mehr Verfügungsmasse so in eigenen Kräften und eigenen Planen und in der Übersicht haben. Und ich finde es so beschissen, wenn man dann so überhaupt nicht weiß, ob es denn noch geht, ob die nächste Stunde geht und ob man das noch machen kann. Und dann da warten Leute und dann möchte man auch keine Peinlichkeiten machen und Leute draufsetzen und so weiter. Wir haben den jahrelangen Vortrag geplant in irgendeiner Halle. Und dann rufst du an und sagst, mir ist schlecht, was ist das denn für ein Grund? Das geht doch, ist doch alles bescheuert, das geht doch nicht. Herr, das kannst du nicht machen, habe ich gesagt, irgendwie musst du mich da hinbringen, du wirst das doch wohl schon schaffen, hast Himmel und Erde gemacht, dann kannst du auch meine wackeligen Knie ein bisschen fester machen, damit ich wenigstens gehen kann. So habe ich eine Woche gelebt, wirklich so an der Grenze meiner eigenen Kraft, wirklich im Bewusstsein meiner eigenen Ohnmacht, aber zugleich mit einer tiefen Erfahrung, dass das Gebet einen anschließt an die Nähe Gottes und seine tragende Fürsorge. Dieses Gebet in diesem verrückten Hotel, Jürgen Werth, die Hand auf meiner Schulter und ein kräftiges Gebet voller Inbrunst zum Vater, das er uns durchbringt, ist das Geheimnis dieser letzten Woche gewesen. Es war eine besonders faszinierende Woche. Mit besonders tiefen Erfahrungen und Begegnungen mit Gott und auch Erfahrungen mit Menschen. Wollte das nur sagen, so leben wir. Wir leben von dieser Beziehung. Nun sagen Sie, gut, ihr erzählt so Geschichten. Aber das ist jetzt mein erster Punkt. Und jetzt möchte ich die Zweifel aufnehmen, die Fragen aufnehmen, sagen, ist da denn wirklich jemand, der hört, oder ist das doch nur, was man ja auch für gut halten kann, ist das nicht vielleicht doch nur eine Art Selbstberuhigung? Dadurch, dass man das, was einen innerlich bedrückt und einem so zu schaffen macht, dass man das mal aussprechen kann und damit der Seele Luft gemacht ist, ja, wir tun so, als ob da jemand wäre, und laden das innerlich ab, damit kommt ein ziemlicher Druck von uns und das erleichtert uns und hilft. Insofern ist dann das Beten wirksam, weil es in diesem psychologischen Prozess natürlich eine Erleichterung bringt. Aber es ist natürlich ehrlich gesagt eine Illusion, weil wir nur so tun, als ob da jemand wäre. Und in Wirklichkeit ist da gar keine, in Wirklichkeit ist ein Selbstgespräch, das ich zur Erleichterung führe. Oder es ist der Zuspruch eines anderen, der dieses Wort, das er zu meiner Ermutigung und Erleichterung sagt, nun kleidet in eine Redeweise, als ob ich zu jemand Drittes reden würde, zu einer höheren Instanz. Und das könnte ja auch ein psychologischer Effekt sein, dass er sagt, da ist noch jemand und so weiter, vielleicht ist da eine höhere Macht, man weiß ja nie und so. Was ist es denn? Ist da jemand, der hört? Kann ich das wissen? Ist das mal so tun, als ob? Oder ist das eine kalkulierte Illusion? Weil ich weiß, das funktioniert zur Erleichterung und wenn ich weiß, dass Placebo-Tabletten irgendwie eine Linderung haben, warum soll man sie nicht nehmen? Ist ja ungefährlich. In allen Religionen wird gebetet, in allen ganz unterschiedlichen Formen. Und ehrlich gesagt, das ist für mich eher ein Argument für die Illusionsvermutung, als für die Wirklichkeitsvermutung. Weil das kann ich verstehen, dass die Leute alle ihre Unsicherheiten haben, alle ihre Ohnmachtsanfälle und ihre Ohnmachtserfahrungen und alle ihre Angstzustände, die sie überfordern, aus denen man dann irgendwo, vielleicht gibt's ja da eine Macht. Und auf alle Fälle, ne, wenn man nicht weiß, ob es die gibt und vielleicht, man könnte ja versäumen, Religion in allen Formen ist ganz, ganz weitgehend davon bestimmt, dass man nicht weiß, ob da jemand ist und wer da ist und dass man mal sicherheitshalber, um nichts zu verpassen, um nichts falsch zu machen, sicherheitshalber mal ein Eisen ins Feuer legt, sicherheitshalber mal ein Opfer bringt. Es könnte ja jemand sein, der sonst böse wäre, wenn man ihn vergessen hätte. Sicher mal halber mal betet, Es könnte ja sein, wenn euch nichts ist, ja auch nicht schlimm, hat man ja nicht viel vergeblich gemacht, aber wenn da jemand ist, könnte es ja vielleicht. So diese Beschwörungsversuche, das Schicksal, das einem so übermächtig ist, irgendwie zu beeinflussen, obwohl man nicht genau weiß, ob das geht und wie das geht. Aber aus der Hilflosigkeit macht man es einfach mal so. Man weiß es halt, man weiß halt nichts Besseres. Das ist eigentlich Religion. Und nun muss ich Ihnen sagen, dass die Grunderfahrung meines Lebens hängt mit der biblischen Botschaft zusammen. Denn die Kernaussage der Bibel setzt genau an diesem tiefen Zweifel an, den man nicht verdrängen muss. Es hat überhaupt gar keinen Sinn, einfach so zu tun, schütteln wir ab, denken wir nicht dran. Das ist eben so, irgendwie wird's das schon sein und wir machen's mal. Stramme Haltung. Sowas lohnt nicht, denn Sie können sich an 5 Fingern ausrechnen, brauchen auch nur 3 für, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Irgendwann sind die Probleme so groß, dass sie sich in nichts mehr reinsteigern, sondern fliegen ihnen die Dinge um die Ohren und die Wirklichkeit ist brutaler, als dass man sie mit Illusionen verdrängen kann. Das Atemberaubende an der biblischen Botschaft besteht in Folgendem. Dass da, wo wir tasten und suchen und sehnen, ob da Gott ist und wer er sein und wie wir in Beziehung zu ihm treten können und nie genau wissen, ob das irgendwie gelingt und ob das okay ist, da ergreift er die Initiative und macht sich selbst bekannt. In einer Weise, dass es alle Vorstellungen, die wir Menschen von Gott entwickelt haben, sprengt. Im ersten Gebot, die Leute sagen ja so gern, also was auch immer, ich glaube zwar nicht so besonders, aber die 10 Gebote, das ist toll, das sollte man haben und so. Da sage ich immer, das ist gut. Das erste Gebot fängt so an. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Sagt Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott, liest sich das, wenn man einen Luthertext in der Bibel, aber da merken Sie, wenn Sie die Bibel aufschlagen, und das im 2. Buch Mose, Kapitel 20, oder im 5. Buch Mose, Kapitel 5, das sind die beiden Kapitel der Bibel, in denen die 10 Gebote stehen. Wenn Sie dort diesen Text lesen, dann merken Sie, dass dort das Wort Herr so merkwürdig mit Großbuchstaben gedruckt ist. Und das hat Luther so gemacht, weil er sich an den jüdischen Sprachgebrauch angeschlossen hat. Juden scheuten sich, den Namen Gottes auszusprechen, um ihn nicht zu missbrauchen. Und deshalb ersetzten sie ihn immer, wenn der in der Schrift vorkommt, der Name Gottes, Yahweh, die 4 Buchstaben, Yahweh. Und dann das W und H, das sind nur Konsonanten. Früher sagte man Jehova. Yahweh muss das eigentlich ausgesprochen werden. Immer wenn dieser Name Gottes kam, dann sagten sie Adonai. Das heißt Herr auf Hebräisch. Herr. Das hat Luther in der deutschen Bibel übernommen. Deshalb steht im ganzen Alten Testament überall, wo der Name Yahweh steht, steht Herr. Man erkennt es nur darin, dass dieses Herr nicht üblicherweise mit einem Großbuchstaben und 4 Kleinbuchstaben geschrieben ist, sondern mit 4 Großbuchstaben. Gott stellt sich vor mit Namen. Yahweh heißt eigentlich, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Der sich total selbst bestimmt, der Verlässliche, der Treue, der Ewige. Das ist die Bedeutung, Yahweh. Ich bin, der ich bin. Warum stellt Gott sich mit dem Namen vor? Dass Menschen ihren Gottesbildern Namen geben, das kennt man aus der griechischen Göttermythologie, aus der lateinischen und aus der germanischen und so Wotan und so. Das ist ja verständlich. Das sind die Bilder, die wir uns von Gott machen und dann hängen wir da ein Label dran natürlich. Aber warum stellt Gott sich mit einem Namen vor? Er offenbart sich Mose dort am brennenden Dornbusch in der Wüste. Der erschrickt und dann stellt Gott sich vor und sagt, Jahwe, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Gott stellt sich mit dem Namen vor, weil er angeredet werden will. Er will in eine Ich-Du-Beziehung zu uns treten. Er ist ein Gott, der sich zu erkennen gibt, ich bin Yahweh, dein Gott. Das ist ein unglaublicher Satz. Wer könnte, wer dürfte es wagen, zum ewigen heiligen Gott, wenn es ihn denn gibt, ein besitzanzeigendes Fürwort beizufügen? Mein Gott, als ob wir Gott in der Tasche hätten, wie mein Taschentuch oder mein Portemonnaie. Das wäre ungehörig. Aber Gott sagt, ich will dein Gott sein. Ich will zu dir gehören. Ich will in einer Beziehung zu dir sein. Und er beweist diese Beziehung dem Volk Israel und sagt, ich habe dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt. Du hast mich kennengelernt. Diese Beziehung ist in diesem Rettungsakt, wo ich euch auf wunderbare Weise rausgerettet habe aus dieser mörderischen Versklavung und euch in die Zukunft geführt habe, ins Land der Verheißung, die Zukunft geöffnet habe, euch als Volk gebaut habe und die Zukunft gemacht habe. Das bin ich. Ich bin Yahweh, der Zuverlässige. Dein Gott, der dich aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt hat. Und dann ist interessanterweise das dritte Gebot, heißt dann, du sollst den Namen Yahwehs, deines Gottes, nicht missbrauchen. Nicht zum Nichtigen tragen, heißt es eigentlich. Und das heißt natürlich, heißt das also nicht leichtfertig gebrauchen, aber das ist nur die negative Seite. Ihn nicht in ihn missbrauchen, ihn als nichtig behandeln, heißt ihn nicht anrufen. Diesem Wunder nicht entsprechen, dass Gott sich namentlich vorstellt und Verbindung aufnimmt. Dem die kalte Schulter zu zeigen und sagt, wo ist Gott? Höheres Wesen, wer weiß, wo er ist. Sehe nichts, höre nichts, ahne nichts. Und sich stattdessen in seine eigenen Gottesvorstellungen zu verlieben und damit rumzuhantieren, das heißt den Namen Gottes zum Müll tragen, zum Nichtigen tragen, wie nichts, wie ein Dreck behandeln, als hätte Gott nicht seinen Namen zu erkennen gegeben, als hätte er sich nicht gezeigt, wäre nicht unser Ansprechpartner geworden, hätte uns nicht gewürdigt, mit der einzigartigen Würde, nämlich beten zu können, du zu sagen, da sagen zu dürfen zu Gott, in ein persönliches Zugehörigkeitsverhältnis zu Gott zu treten, nachdem Gott wunderbarerweise erklärt hat, ich bin dein Gott, weil ich dich aus Ägypten geführt habe. Und sagen sie, aber ich bin kein Jude und keine Jüdin, ich gehöre nicht zum Volk Israel. Diese Herausführung aus Ägypten ist doch dieser Befreiungsakt, den Israel erfahren. Die konnten das wissen. Yahweh, dein Gott, da haben sie recht. Keiner von uns hat von Natur aus das Recht, sich einfach da reinzumischen. Wir gehören, falls sie nicht von der Herkunft hier Jude sind, gehören sie nicht zu Gottes Bundesvolk. Wir gehören zu den Heidenvölkern. Das Wunder aber ist, dass aus dem Bundesvolk Gottes die Verheißung wahr wird und die Schlüsselperson des Messias in Jesus kommt. Und dass in ihm, Jesus ist der Name. Vor der Geburt wird der Name genannt, Jeschua, das heißt eigentlich Hilfe, Rettung. Das ist ein Name wie ein Programm, Gott wird Mensch in Jesus und sein Name ist Programm, Jesus. So wird es angekündigt vom Propheten Joel. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, sagt der Prophet, in der Zeit, in der Gott sein Reich aufrichtet und den Durchbruch schafft, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und so nimmt das Neue Testament auf im Römerbrief Kapitel 10, sagt Paulus, so ist es, so kommt Leben in Ordnung. Wer den Namen des Herrn, der Jesus heißt, für alle Völker ist der Name Gottes Jesus. Sagen die Leute, ich glaube an Gott, aber mit Jesus, das muss das so besonders und so, das trennt immer so, das sieht immer so, muss man das unbedingt so. Ja, an welchen Gott wollen Sie eigentlich glauben? Wie wollen Sie eigentlich zu Gott kommen? Wir haben unsere Vorstellungen von Gott, aber es sind unsere Vorstellungen. Wir landen immer nicht bei Gott, sondern immer nur bei unseren Vorstellungen. Also immer bei uns selbst. Es ist immer nur ein Eigentor, das wir schießen. Zu Gott kommen, wir können nur zu Gott kommen, indem wir den Namen anrufen, den er uns gegeben hat zum Anrufen. Jesus ist der Name Gottes. Er, der Mensch gewordene Gott, zu dem ich kommen darf. Und dadurch habe ich Zugang. Denn das ist die Grundstruktur, die Grundorganisation, möchte ich fast sagen, das Grundbaumuster unseres Lebens. So hat Gott sich unser Leben gedacht. Er spricht als der Schöpfer ein Wort zu uns. Und der Mensch, wir Menschen sind die einzigen Geschöpfe, die einzigen Wesen in der Schöpfung. Das unterscheidet uns von allen anderen Geschöpfen. Ist übrigens das Einzige, was uns von allen anderen Geschöpfen unterscheidet. Das Einzige. Und damit liegt da unsere unverlierbare Einzigartigkeit und Würde als Menschen. Dass Gott dieses Geschöpf erwählt auf sein Wort, Antwort zu geben. Er schuf den Menschen als sein Spiegelbild, heißt es da, als sein Gegenüber, will sagen, der Mensch ist auf Gott so bezogen, wie das Spiegelbild auf den, der vor dem Spiegel schaut und reinschaut. Dieses Spiegelbild hat seine ganze Existenz in Abhängigkeit von dem, der vor dem Spiegel steht und reinschaut. Wenn sie weggehen vor dem Spiegel, ist das Spiegelbild, hat es keine Existenz aus sich selber mehr. So schafft Gott den Menschen als sein Gegenüber und redet zu ihm. Und die Würde des Menschen ist, die Einzigartigkeit des Menschen ist, dass er eingeladen ist, Antwort zu geben, dass er beten kann. Das ist unsere Würde, dass wir Gott antworten dürfen. Und das Gebet ist jetzt nicht der Schrei der gequälten Seele, die Luft holen will und die, auch wenn es Illusion ist, mal in den Himmel schreit und hofft, dass da ein Ohr ist, das hört, sondern weil Gott zuerst geredet hat. Und weil Gott sich mit Namen vorgestellt hat, will er angeredet werden. Das Leben, menschliches Leben, soll Leben im Gespräch zwischen Schöpfer und Geschöpf sein. Das ist unser Leben. Ich mache mal eine Klammer. Wir haben heute, sind ja aufmerksame Zeitgenossen. Wir lesen ja die Zeitungen und den Fernseher und sehen mit, was heute Diskussion ist um Bioethik und Gentechnik und so. Und was ist der Mensch und wann fängt er an und was kann man mit ihm machen und wie kann man mit ihm machen und so. Die Frage, wer ist der Mensch und was ist seine Würde, wird heute, ist keine philosophische oder theologische Frage, sondern ist heute die Nummer eins Frage, die über unsere zukünftige Existenz als Menschheit und wie wir leben wollen entscheidet. Das ist die brennendste Frage der Gegenwart. Und willst du mal, wo fängt er eigentlich an? Und ist eigentlich ein Mensch, der seiner selbst nicht bewusst ist, ohnmächtig oder geisteskrank, ist er eigentlich noch ein Mensch? Oder ist er schon ein Mensch, wenn er dein Mutterleib ist oder so? Wann fängt er an? Sie kennen die ganze Diskussion. Und das ist alles relativ. Diese Unterschiede sind alle relativ. Sie schwimmen und wir schwimmen mit. Und es gibt keine Maßstäbe. Die einzige unverlierbare Garantie von Würde, die der Mensch hat, ist das Gegenüber zum Schöpfer. Du bist das Du. Und deshalb ist dieser Mensch für jeden anderen Menschen absolut unverfügbar. Deshalb ist die Würde des Menschen unantastbar, weil jeder es mit Gott zu tun bekommt, der die Würde des Menschen antastet. Und das hat nichts zu tun, wie klein oder unscheinbar, wie krank oder ein Mensch ist, wie schwach ein Mensch ist. Hat nichts mit der Qualität des Menschen zu tun, sondern einzig mit dem, wie Gott sich selbst in Beziehung setzt zu diesem Menschen. Das ist von so entscheidender Bedeutung, Klammer zu, aber natürlich auch für jedes einzelne Leben. Und deshalb hängt Beten sehr damit zusammen, dass ich zu dieser Gewissheit finde, dass Gott lebt und dass er der ist, nicht den ich mir vorstelle, wie ich mir irgendwie einen Herrgott vorstelle, ein höheres Wesen vorstelle, sondern wie er sich in Jesus mir zu erkennen gibt. Den Namen Gottes darf ich kennen und ihn anrufen und dadurch in eine personhafte Beziehung treten. Gut, sagen Sie, wenn das so ist, dann habe ich ja Möglichkeit zu beten. Aber ich möchte noch einen Einwand aufnehmen. Sagen manche, gut, also dass man Gott verehrt und dass man ihn lobt und dass man ihm dankt für all das, was er so tut. Das leuchtet ja noch ein, dass das angemessen ist. Aber es macht doch keinen Sinn zu bitten. Also dass ich da komme und die kleinen Klamotten meines Lebens vor ihm sage, das ist doch irgendwie albern. Muss ich Gott informieren über die Situation? Der kennt sie doch sowieso besser als ich. Wieso soll ich ein Bittgebet ausschreiben, indem ich sage, Herr, ich habe die und die und den Kummer? Und noch alberner scheint doch zu sein, dass ich ihn nicht nur informiere über meine Notsituation, sondern dass ich ihm auch noch eine Bitte vortrage, indem ich einen Vorschlag habe, wie man den Kram lösen könnte. Das ist doch auch so, als ob ich mich aufspielen wollte als Ratgeber Gottes. Er weiß doch, wenn, dann weiß er doch beides besser. Ja, sagt Jesus ja selber in der Bergpredigt, weil merkwürdigerweise die Menschen manchmal denken, wenn sie viele Worte machen und dann man könnte Gott mit Masse beeindrucken. Plappern wie die Heiden nennt das. Also beschwören, indem man sagt, also sowas Eindrückliches, aber stundenlang gebetet, das ist ein richtiger Marathon. Also das muss Gott natürlich wirklich in die Knie bringen, wenn er das sieht, diese Anstrengung. Er sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, sagt Jesus. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Ja, sag ich eben. Warum soll ich ihn dann eigentlich bitten? Aber Jesus sagt in der gleichen Bergpredigt, indem er dieses unangemessene viel Worte machen und dieses religiöse Geschwätz kritisiert, in der gleichen Bergpredigt sagt er, bittet, so wird euch gegeben. Und er macht ganz nachdrücklich Mut, dass seine Leute drängerisch bitten. Da erzählt er mal eine ganz horrende Geschichte von einem Freund, der nachts an der Tür bei seinem anderen Freund rappelt, um für seinen Besucher Brot zu bekommen und sagt, und wenn der euch nicht gibt, weil das Freund ist, dann macht er, weil er seine Ruhe haben will, damit endlich die Kinder wieder schlafen können, damit du abhaust, gibt er dir das Brot, das du brauchst. Und dann sagt er, um eures unverschämten Drängens willen, als ob man so von Gott reden dürfte. Aber er sagt, bittet Gott drängend. Warum? Ja, ich tue es, weil Jesus es sagt, weil Gott mich einlädt, so zu bitten. Gott begegnet uns. Er ist kein mathematisches Prinzip, er ist keine philosophische Formel, er ist auch kein Mechanismus, der irgendwie an sich und als solcher logisch funktioniert. Und wo ich mir denken müsste, was soll ich da? Gott muss doch immer alles schon vorher wissen. Das sind alles so philosophische Konstruktionen von einem Maschinengott im Jenseits. Wir brauchen uns Gott nicht vorzustellen nach unseren Konstruktionen, sondern er ist der Gott, der sich offenbart, seinen Namen gibt und sagt, ich bin der Gott, den du bitten darfst. Insofern ist das Bittgebet das absolut unterscheidende Gebet des christlichen Glaubens zu allen Religionen. Denn das macht nirgendwo in der Welt religiös Sinn, ein Bittgebet zu sprechen. Man kann so diese unsicheren Beschwörungen machen, stecken wir hier mal was rein und da mal was rein und hoffen, dass irgendeine höhere Macht sich erbarmt, man weiß es nicht. Aber eine Bitte zu adressieren macht nirgendwo Sinn, denn man weiß entweder nicht, ob da jemand ist, der hört, und man weiß nicht, ob das eigentlich wohlgefällig ist. Also, Gott will, dass wir bitten. Ich komme auf sein Wort hin. Das ist eigentlich das, wenn ich bitte, gebe ich Antwort. Ich komme nicht ins Leere. Ich muss keine Tür einrennen. Er hat gesagt, bittet, ruf mich an in der Not. Darauf komme ich, auf dein Wort hin komme ich. Die Beziehung knüpft er. Und ich reagiere, ich antworte. Das macht die Sache so wahnsinnig verheißungsvoll heute für uns. Auch für uns heute. Deshalb noch ein drittes, mit dem ich das abschließe. Beten lernen ist wie sprechen lernen. Das ist ein ganz, daran möchte ich jetzt einfach das Entscheidende klar machen. Wie kann das denn werden in unserem Leben mit dem Beten? Beten lernen ist wie sprechen lernen. Niemand kann von Natur aus beten. Und wenn Sie das Gespür haben, ich kann nicht beten, dann haben Sie wenigstens schon etwas Richtiges begriffen. Wer meint, beten sei, dass ich ein paar Sprüche auswendig gelernt habe, die ich aufsagen kann, das ist nicht beten. Beten ist doch ein Gespräch. Und dieses Gespräch, dass der Mensch spricht, nehmen wir dieses Beispiel mal, hat ja zur Voraussetzung, dass er erstmal sein Leben geschenkt bekommt. Ein Toter kann nicht sprechen. Den können Sie ruhig anbrüllen, dem können Sie das Sprechen nicht beibringen. Können Sie nicht dadurch lebendig machen, dass Sie ihn versuchen, mit ihm sprechen zu üben. Das Erste ist, dass ich das Leben geschenkt bekomme. Es fängt an damit, dass das Tod ist ja Trennung. Dass da keine Kommunikation möglich ist. Es ist keine Beziehung zum Toten. Er hört nicht, er spricht nicht, er tut nicht. Ich kann laut oder leise auf ihn einreden, er reagiert nicht. Er spürt nichts. Es ist keine Kommunikation, keine Verbindung, es ist Trennung. Das ist, nennt die Bibel Sünde. Getrennt sein von Gott ist tot sein. Und deshalb ist natürlich da, wo Tod ist, wo diese Trennung ist, wo diese unvergebene, unbeseitigte Trennung, diese unbeseitigte Sünde ist, da ist kein Gespräch. Versuchen Leute, sich ein Leben rumzuquälen und quälen sich, ich brauchte eigentlich einen Ansprechpartner. Aber es sind Dinge, die sind seit Jahren und Jahrzehnten nicht bereinigt im Leben. Und mancher von uns setzt ja darauf, dass die Dinge sich klären dadurch, dass die Jahre und Jahrzehnte darüber gehen. Und so wird man 60 und so wird man 70 und so wird man 80. Und die Sünde ist wie Betonmauern zwischen Gott und uns. Ob man sie vergessen hat oder nicht. Sie blockieren und du redest, du betest und es ist alles gegen die Decke. Du bist total mit dir allein. Es ist keine Verbindung. Es fängt immer damit an, dass diese Mauer abgerissen wird. Und auch darin müssen wir nicht die Initiative ergreifen. Sondern das ist der Punkt. Jesus, das Wort Gottes, heißt Rettung. Jesus heißt Hilfe. Und er ist die Hilfe in der Gestalt des Gekreuzigten und Auferstandenen. Deshalb ist das Erste, was er und Wichtigste, was er für uns tut, ist diese Trennung zu beseitigen. Vergebung unserer Sünden. Und das erste Antwortwort, das erste Lebenswort, der erste Schrei eines Babys, das geboren wird, ist eigentlich der, dass ein Mensch sagt, Herr, ich bekenne dir meine Trennung, meine Sünde. Ob sie nun in Übertreten der Gebote Gottes bestanden hat oder in dem Hochmut und der Arroganz, mit der man ohne Gott gelebt hat. So verschiedene Ausdrucksformen, diese Trennung, diese Sünde. Aber die Verbindung fängt damit an, dass jemand ehrlich Gott seine Sünde bekennt, ausspricht und um Vergebung bittet. Das kann ein ganz schweres Wort sein. Wir sind ja hier eine Mehrheit älterer Menschen. Lassen mich deshalb ein offenes Wort reden. Ich werde jetzt auch 60 und je älter wir werden, desto schwerer wird es, die Dinge der Vergangenheit auszusprechen. Braucht kein Prophet zu sein, um zu wissen, dass hier Menschen sind, die in ihrem Leben schreckliche Dinge erlebt haben. Es ist immer so, wenn ich mit meiner Schwiegermutter spreche und wir kommen auf die Zeit des Krieges zu sprechen und um 45 und danach, dann fließen Tränen und sie kriegt bis heute kaum aus Ostpreußen geflohen und all das erlebt, sie kriegt und Familie und was war mit Mann und was war eigentlich, was haben wir getan, wo sind wir? Man kann nicht drüber sprechen. Stückchen für Stückchen. Aber du spürst, welche Abgründe von Not da drin sind im Leben. Man geht ja nicht nur um Kriegserfahrung, sondern es geht um Familienerfahrung. Wie viel unglaubliche Not, die einem widerfahren ist und Verletzungen, die man anderen zugefügt hat und die einem zugefügt worden sind im Laufe des Lebens, sind begraben, versuchen wir zu begraben in den Gräbern des Schweigens und Vergessens. Und sie mauern uns ein wie Betonwelle, machen unser Leben bitter und lassen es sterben. Wir finden keinen Frieden mit Gott. Früher, als ich jung war, haben die Leute immer gesagt, die Leute würden fromm, wenn sie alt werden. Als ich älter wurde und ältere Menschen kennenlerne, habe ich gemeint, das Einzige, was man wird, wenn man älter wird, hart und bitter und unbeweglich. Ich habe viele, viele junge Leute zum Glauben an Jesus kommen sehen und weiß, es ist ein Wunder, wenn ein 15- oder 17-Jähriger umkehrt. Aber es ist ein Wunder hoch 10, wie ein 50-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau umkehren und ihre Sünden vor Gott bekennen und ehrlich werden und endlich Antwort geben auf das Rettungswort, das Jesus heißt, gekreuzigt für deine Sünden, damit die Trennung rauskommt und du endlich mit dem Schöpfer neu in Verbindung kommst und aufatmen darfst und sprechen darfst und deine Not sagen darfst und ins Gespräch das und deine Wesensbestimmung zurückgewinnen darfst, in einer Lebensbeziehung zu dem Schöpfer, dem ewigen Gott stehen. Eine Lebensbeziehung, die auch der Tod nicht mehr zerstören darf. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist, sagt Paulus. Das ist doch, was wir brauchen zum Leben und zum Sterben. Diese Erfahrung einer Lebensverbindung. Deshalb möchte ich heute sehr Mut machen. Bedenken Sie, dass diese Blockierungen rauskommen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht neu. Es gibt auch das, dass Leute mal als junge Menschen mit Christus gelebt haben, diese Beziehung gekannt haben, dann sind Weichen gestellt worden, dann hat man geheiratet, dann sind Familien zerbrochen, dann waren Finanzgeschichten, dann war dunkle Sachen, die hat man nicht sagen können, weil man ja sein Ansehen aufrechterhalten musste. Und nun hat man sie verdrängt. Und nun ist das Ganze, was früher mal eine lebendige Beziehung zu Christus war, ist alles erstorben, ist alles weg. Nicht, dass man dagegen wäre. Es gibt auch Traditionen, die man beibehalten hat. Aber es lebt nicht mehr, es ist keine Beziehung mehr, weil es diese Trennungen gibt. Und man kommt nicht raus und man meint, man könnte sich das nicht zumuten, nochmal ehrlich zu werden vor Gott und vielleicht, wo nötig, auch vor den Menschen. In einem Gespräch der Beichte, auch dazu möchte ich Mut machen in diesen Tagen, wo wir hier sind auf dem Schönblick. Deshalb sind ich so froh, dass wir hier besonders auch dafür qualifizierte, begabte Menschen da sind, die zuhören können, die ihre Zeugen sind und schweigen können, wenn sie vor Gott wirklich aussprechen, was ihr Leben belastet hat und sie von Gott trennt und gemeinsam im Gebet dieses Antwortwort geben. Ich bekenne dir meine Sünde, vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Tun Sie das. Wenn diese Trennung weg ist, ist das Leben geschenkt. Und dann sagte Paulus, es ist dann, Gott selber zieht dann hinein. Der Heilige Geist kommt in unser Leben. Gott macht sich klein und wohnt in unserem Leben und inspiriert uns. Er treibt uns an. Was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist, so lesen wir im Römerbrief Kapitel 9, der bewirkt als erstes eine Erkenntnis, du bist Gottes Kind. Wegen Jesus, weil er für dich gestorben ist, gehörst du zu Gott. Der Heilige Geist gibt die Gewissheit, ich bin Gottes Kind. Das Zweite, was der Heilige Geist ist, tut, er drängt mich zum Sprechen. So wie ein Baby anfängt zu lallen. Und das erste Wort, das sie in der Regel, ist ja mal der Wettstreit zwischen Papa und Mama. Was kommt denn zuerst? Ich dachte immer, unsere Tochter würde zuerst das Wort Profangräzität sagen. Aber sie war auch nur eine ganz normale Tochter und sagte zuerst Mama. Das war eine bittere Enttäuschung für mich. Man hat ja schließlich so seinen Ehrgeiz bei den eigenen Kindern. Na gut, also habe ich inzwischen verwunden. Und also wir alle sagen als Babys als erstes verstehbares Wort auch irgendwie Mama oder Papa. Und, Und da gibt es bei den sprachlich verschiedenen Babys auch nur den Unterschied, ob sie mit dem A oder mit dem B an, P anfangen. Und die hebräischen Babys, die sagen eben Abba. Abba, 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 Abba. Ab ist der Vater und Abba ist der Papa. So, und jetzt sagt der Heilige Geist, so wie Jesus gebetet hat, er hat das ausdrücklich gesagt, so Abba, Papa. Man schämt sich, man kann das, man findet, das ist fast ist zu plump vertraulich. Deshalb übersetzt Luther das auch mit lieber Vater, aber das ist ein bisschen feierlich. Tatsächlich steht da Papa. Und im Römerbrief steht wörtlich, der Heilige Geist ist ein Geist, der uns zur Kindschaft treibt, der uns das, die Gewissheit schenkt, ich bin Kind Gottes und das äußert sich dadurch, dass er mich drängt, dazu Papa zu sagen, zu Gott, voll Vertrauen zu blabbern. Und jetzt denke ich mir immer, was sind wir unbarmherzig mit uns selber? Ich kann nicht beten sagen, Leute, und meinen damit, sie können nicht im Zusammenhang Sätze sagen und keine längeren Zusammenhänge Gott vortragen, als ob Gott einen Bedarf hätte, von uns theologische Vorträge zu hören. Nicht kein Vater und keine Mutter würde das Baby kritisieren, weil das da liegt, strappelt und irgendwie diese chinesischen Laute von sich gibt, die kein Mensch versteht. Und wenn man dann hört, Mama, Papa, dann strahlen alle wie die Honigkuchenpferde. Weil das schönste Wunder ist, die Liebe hört diese Laute mit der als besonders schön. Meinen Sie, wenn schon menschliche Eltern sich so freuen können aus Liebe, über dieses stammelnde Sprechen ihrer Kinder. Wie viel mehr freut sich Gott über unser Stammeln? Und ich sage Ihnen, bis heute ist das meine Zuversicht. Ich bin oft so müde und kaputt, dass ich ein vernünftiges Gebet nicht zu Ende kriege. Und da bin ich so froh, dass ich Gott hinseufzen kann und hinjubeln kann und hinstöhnen kann und was auch immer, was so in mir ist an Dank und Bitte und so. Und dass er meine angefangenen Sätze zu Ende bringt und dass er mein Kauderwelsch versteht. Gott versteht ja selbst so kaputtes Ruhrputzdeutsch, er versteht auch Schwäbisch. Und das ist alles möglich. Man braucht sich da überhaupt nicht zu genieren. Also, ich meine, Sie genieren sich sowieso nicht. Sie geben ja bundesweit Reklame im Fernsehen damit an, dass Sie alles können, nur kein Deutsch. Wer mit seinen angeblichen Minderwertigkeitsgefühlen so Reklame macht, der ist auch nicht mehr ganz ehrlich. Sie sind ja ganz schön stolz darauf. Also sprechen Sie, wie Sie immer sprechen. Man muss Gott gegenüber nicht Hochdeutsch und Schriftdeutsch sprechen. Das ist sowas, aber es geht ja gar nicht um die Sprachform. Es geht ja mehr um den Inhalt. Dass ich wissen darf, dass ich mich nicht schämen muss, als ob Gott zu groß wäre für meine Kinkerlitzchen, für die Kleinigkeiten meines Lebens. Dass ich das wissen darf, dass er sich kümmert und dass ihm das sehr gut gefällt, wenn ich mit den Kleinigkeiten meines Lebens komme. Weil er mich liebt. Deshalb gefällt ihm das. Weil er sich freut über diese Vertrauensäußerung, über diese Liebesäußerung. Und das trifft sich. Das ist eine so angemessene Antwort auf seine Liebe, dass Gott sich darüber freut, wenn wir so beten. Und dann ist es natürlich gut, wenn wir anfangen, auch das nicht nur so ein Zufallsprodukt werden zu lassen, auch Zeit zum Gespräch mit Gott finden. Auch das ist eine schöne Zeit hier in dieser Woche auf dem Schönblick, wo Sie von so stressfrei sind. Nehmen Sie sich doch an jedem Tag morgens so eine 20 Minuten oder eine halbe Stunde zur Stille. Und ohne jeden Druck reden Sie mit Gott über das, was Ihnen wichtig ist. Sagen Sie ihm, ich danke dir. Und dann halten Sie einfach mal eine Zeit lang an und sagen Dankeschön für all das, was Ihnen einfällt, vom Wetter und dass Sie einigermaßen geschlafen haben und dass es Gesprächspartner jetzt gibt und was einem da so einfällt. Und warten wir für ein wunderbares Frühstück und einfach mal danken. Dann merken Sie, die Dinge, die Sie haben, werden doppelt schön, weil jetzt sehen Sie sie nicht nur in ihrer Schönheit an sich, sondern Sie sehen jetzt auch noch den Geber der Gaben, den Sie lieben. Sie wissen ja, die Dinge, die man von einem geliebten, wertgeschätzten Menschen bekommen haben, kriegen einen doppelten Wert. Über dem Danken werden die Dinge, die Gott uns gibt, selbst die Kleinigkeiten, doppelt schön. Und damit wird die Freude ihres Lebens gestärkt. Und dann nehmen Sie sich eine Zeit und sagen, jetzt möchte ich dich bitten für die Dinge, die mich persönlich bedrängen, aber ich möchte auch Namen von anderen Menschen vor dich bringen. Und dann beten Sie so in konzentrischen Kreisen um sich rum. Die engsten Verwandten und Bekannten, und mit denen Sie leben, nennen Sie die Namen. Und dann kommen Sie an die, die Ihnen schwerfallen, mit denen sie Zoff haben und die nennen sie besonders inbrünstig und beten, segnen sie und sagen, Herr, hilf mir, dass ich zurechtkomme. Und dann beten sie bis zu Gerhard Schröder und Johannes Rau und Erwin Teufel und wen wir da so alles in der Welt rumspringen haben, die alle überfordert sind, weil sie Aufgaben ausfüllen müssen, für die sie viel zu klein sind. Aber es hängt so viel davon ab, dass Gott sich erbarmt und sie nicht hängen lässt und wir das nicht ausbaden müssen, wenn sie Schwachsinn machen. So, das, und dann nehmen sie eine Zeit zum Gebet und sagen, Herr, jetzt habe ich alles gesagt, was bei mir so drauf ist. Das ist jetzt bei dir abgeladen. Jetzt könntest du ja mal sagen, was bei dir so dran ist. Und dann lassen sie Gott mal reden, was er wohl ihnen zu sagen hat, welche Themen er denn wohl in ihrem Leben für wichtig findet. Und dann werden sie merken, dass sie alleine nur mit Reden und Stillsein nicht auskommen, dass sie ihn gegenüberbringen, dass sie die Bibel brauchen. Und das wird dann morgen unser Thema sein. Deshalb reden wir dann morgen ausführlich über die Bibel, wie Gott sie gebraucht und was sie für eine Hilfe für unser Leben ist. Aber üben Sie das doch in diesen Tagen einmal ein. So einüben, dass Sie zu Hause eine gute Gewohnheit damit machen können, sodass Ihre Tage gestaltet werden vom Gespräch mit Gott. Weil er mit ihnen reden möchte, weil er sie einlädt, weil er sich namentlich vorgestellt hatte und ihnen einen Namen gegeben hat, der ihm wichtig ist. Und dass sie bitten dürfen und Gott sich dadurch geehrt fühlt, dass wir ihn bitten. Ein früherer Bischof in Württemberg von Kehle hat einmal den Satz gesagt, das Gebet ersetzt keine Tat. Aber es ist eine Tat, die durch keine andere ersetzt werden kann. Sich beten oder arbeiten, ist beten und arbeiten. Und wer mit Gott spricht, der merkt, dass er befreit wird, schöpferisch Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich meine Sorgen abgeladen habe, dann kann ich mit ruhigerer Hand als vorher an mein Tagewerk gehen. Das entbindet mich nicht von meiner Verantwortung und meinem Tagewerk. Aber wenn ich weiß, Gott achtet auf mich und die letzte Entscheidung ist bei ihm und er hat mich im Blick, dann gehe ich mit kühlerem Kopf und mit ruhigerer Hand und mit größerer Zielstrebigkeit an dieses Tagewerk. Das Beten beeinflusst das Handeln sehr, sehr positiv. Es ersetzt das Handeln nicht, aber es kann durch kein anderes Handeln ersetzt werden. Das Gespräch mit Gott ist der innerste Nerv unserer Existenz. Jetzt weiß ich nicht, wo Sie stehen. Und ich weiß nur, dass Gott mit jedem von uns eine besondere Geschichte hat und dass diese Geschichten so verschieden sind, wie wir als Menschen verschieden sind. Aber es drängt mich dazu zu sagen, die unter Ihnen, die sagen, meine Güte, das habe ich noch nie so gesehen. Und ich möchte wirklich dieses Anfangsgebet sprechen. Ich möchte den Kontakt knüpfen, ich kriege es nicht, den möchte ich es in den Mund legen. Oder es sind Leute hier, die sagen, das war mal, ich weiß, wovon du redest, das war mal vor Jahren bei mir. Jetzt habe ich auch begriffen, warum das alles so abgestorben ist. Aber ich möchte, dass es neu wird. Leben kann frisch werden, auch wenn wir ein hohes Alter erreicht haben. Das ist eigentlich das Schönste daran. Wir gehen auf Gottes Ewigkeit zu. Das ist die Jugend des Lebens aus der Auferstehung. Und immer ein bisschen von dem Licht darf reinfallen in unser Leben, auch in unsere alten Tage. Deshalb muss man nicht bitter werden und sich verkriechen und langsam stumm werden und still irgendwo sterben wie ein Hund. Das erwartet man in unserer Gesellschaft. Dass man sich verkriecht wie ein Tier und stirbt, ohne viel Aufhebens zu machen, damit die anderen nicht so belästigt werden davon. Gott möchte, dass wir in Beziehung zu ihm sind. Und Sie werden dann merken, das ist noch ein anderes Thema, dass wir dann auch in Beziehung untereinander, unter uns Menschen, ganz neu aufleben. Auch wenn wir fortgeschrittenen Alters sind. Ich lade Sie deshalb ein, wenn Sie das möchten, jetzt gleich, wir hören ein Lied. Unsere Musikgruppe singt dieses Gebetslied, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Das uns so wichtig ist, dass Sie nicht denken, ich muss alles erst schon vorher gemacht haben oder verändert haben, sonst kann ich nicht kommen. Nein, ich darf kommen, wie ich bin. Und während dieses Liedes, und sie es überlegt haben, kommen sie einfach raus, kommen sie nach vorne, ich stelle mich mit hier vorne hin und wir stellen uns hier zusammen. Da hat die Gastgeberin, die Gesprächspartner mit ein, dazuzukommen. Und ich biete ihnen dann danach ein Anfangsgebet an. So wie ich es gestern Abend getan habe, ehrlich, waren vielleicht gestern Abend nicht mit dabei, will ich es Ihnen sagen. Ich möchte Ihnen Satz für Satz dieses Gebetes vorsprechen und werde Sie bitten, dieses Gebet als Ihr Gebet laut nachzusprechen. Ich danke dir, dass du mich liebst, Jesus. Ich habe deine Einladung gehört und öffne dir mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Und dann packen Sie in diesen Satz all das ein, was namentlich genannt werden muss als Trennung, die zwischen Gott und Ihnen steht. Soweit es Ihnen jetzt bewusst ist. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dir will ich gehören mit meinem ganzen Leben. Du bist der Herr. Das ist das Anfangsgebet. Dann ist der Kontakt geknüpft. Dann kann es weitergehen. Sehr hilfreich. Wenn Sie das erkennbar tun, auch für andere erkennbar, dann werden Sie Hilfe erfahren, damit ihr Glaube innerlich nicht erstickt, dass sie nicht allein bleiben. Nachbarn lassen sie durch, das ist alles völlig unkompliziert. Ich glaube, wir bleiben sitzen, da kommt man besser aus dem Reihen raus, so ein bisschen eng gestellt, hier wenn man aufsteht, kommt man gar nicht mehr raus. Wir singen jetzt dieses Lied und während dieses Liedes kommen sie und sind herzlich eingeladen dazu.
Sehr, dass Sie gekommen sind. Lassen Sie es jetzt miteinander beten. Ich spreche Ihnen dieses Gebet vor. Nehmen Sie es als Ihr persönliches Gebet und sprechen Sie es laut nach. Ich bitte Sie, dass wir uns alle dazu erheben. Wir sprechen mit dem ewigen Gott. Das ist das größte Vorrecht, das wir in Anspruch nehmen können als Menschen. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir jetzt meine Sünde und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Du bist der Herr. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Jesus möchte dieses Gespräch mit uns fortsetzen. Es soll ein Lebensgespräch werden. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie Erfahrungen machen, Erfahrungen wirklich in diesem Kontakt. Ich möchte Ihnen das Wort zusprechen, das der Heilige Gott Ihnen sagt. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Du bist mein. Das gilt. Gott segne Sie auf dem Weg. Wir haben jetzt Möglichkeiten zu Gesprächen, überhaupt auch sonst hier im ganzen Haus. Es gibt ja viele Möglichkeiten, es gibt sicherlich noch manches zu klären, viele Fragen. Drücken Sie bitte auch nicht weg, wenn Einwände da sind. Wir stehen da gerne für zur Verfügung, auch darüber zu sprechen. Es geht ja nicht im Streit um Rechthaberei, sondern um Klärung, damit was zum Leben wird, damit wir weiterkommen. Heute Abend geht es um das Thema Leid, was ein sehr, sehr schwieriges und wichtiges Thema für unser Leben ist, unten in der Uniparkhalle. Wer immer Gelegenheit hat, laden Sie Gäste ein. Und mir liegt besonders daran, dass Sie solche Gäste einladen, die innerlich diesem ganzen Glauben an Christus fern sind. Bringen Sie die auf den Geschmack. Mit herzlichem Gruß von uns hier. Wir freuen uns besonders, wenn Leute, die zweifeln, kommen und die sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass sie irgendwie mit dem Christentum noch mal was am Hut haben sollen. Morgen geht's auch hier wieder weiter mit Frühstück und der nächsten Runde. Und jetzt wünsche ich gute Gespräche. Der Friede des Herrn sei mit euch. Auf Wiedersehen.